ARD.
Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen.
Zusammen gegen Russland. Kanzler Merz beschwört die europäische Geschlossenheit beim EPG-Gipfel in Kopenhagen.
Drohnen, überall Drohnen. Es gibt neue Informationen und eine überraschende Wendung bei den Ermittlungen in Kiel.
Kein Durchkommen. Israel stoppt die Hilfsflotte für Gaza und will jetzt hunderte Aktivisten abschieben.
Und Recherchen von NDR und WDR, wie sich die Terrorverdächtigen in Berlin ihre Waffen beschafft haben. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Tarek Yousbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 2. Oktober um 16.30 Uhr. Russland isolieren, das war das Ziel der EPG, der Europäischen Politischen Gemeinschaft. In Kopenhagen gab es das immerhin schon 7. Gipfeltreffen. Thomas, noch mal kurz zum Stichwort EPG.
Ja, berechtigte Frage, ist noch nicht ganz so geläufig im Nachrichtensprech. EPG ist im Prinzip ja ganz Europa außer Russland und Belarus. Also die 27 EU-Staaten plus alle anderen von Großbritannien und Norwegen, über Serbien, die Türkei, Aserbaidschan, die Ukraine. Also von der Menge schon eine Macht an sich mit knapp 50 Ländern insgesamt, aber eben jetzt nicht politisch beschlussfähig wie die EU oder mit eigenem Budget oder ähnlichem.
Ja, und dementsprechend war beim Gipfel heute auch der ukrainische Staatschef Selenskyj in Kopenhagen und es ging erwartungsgemäß um geostrategische Fragen, wie Thomas Spickhofen berichtet.
Also ganz konkret hat er angeboten, an einem gemeinsamen Drohnenschutz für ganz Europa zu arbeiten. Er erinnerte auch daran, dass es überall in Europa passieren kann, dass es Sabotageakte gibt oder dass es solche Drohneneindringungen in den Luftraum gibt. Im Westen genauso wie im Süden Europas, sagte Selenskyj. Das ist das eine, was er im Forum erzählt hat. Aber man kann sich vorstellen, dass er in den bilateralen Gesprächen natürlich auch nochmal um mehr Unterstützung für sein Land werben wird. Wir haben ja gerade in den vergangenen Tagen viel über 140 Milliarden Euro Paket für die Ukraine gehört. Da sollen die russischen Vermögen, die im Moment auf Eis liegen, bei einem belgischen Kreditinstitut angefasst werden. Bislang geht man ja nur an die Zinsen ran. Und zukünftig, das ist jedenfalls der Plan, den die Kommission entwickelt hat, könnte man das Vermögen, das dort liegt, man redet über ungefähr 200 Milliarden Euro rangehen, um das als Sicherheit zu nehmen für einen Kredit für die Ukraine. Und das Ganze soll dann erst zurückgezahlt werden, wenn Russland Reparationen leistet am Ende des Krieges. Das Ganze steht unter großem Vorbehalt, schon beginnt mit der Frage, ob Russland jemals Reparationen zahlen wird, hat aber auch viele finanzpolitische und rechtliche Implikationen. Also es gibt Positionen, wie zum Beispiel die von Bundeskanzler Merz, der sich da offen für zeigt. Es gibt aber auch viel Zurückhaltung. Frankreich ist vorsichtig, auch wenn sie grundsätzlich wohl einverstanden sind. Belgien hat ganz große Sorgen, weil eben Euroclear in Belgien sitzt und Belgien die Sorge hat, da in Haftung genommen zu werden. Also das ist noch längst nicht in trockenen Tüchern.
Also noch nicht in trockenen Tüchern, aber mittlerweile wohl einen Schritt weiter.
Richtig, Tarek. So ist es im Nachrichtengeschäft. Kanzler Merz hat sich eben noch mal dazu geäußert. Hier ist der O-Ton.
Wir haben eine sehr intensive Diskussion über die Nutzung russischer Vermögenswerte gehabt, aus denen heraus wir der Ukraine weiterhelfen wollen. Wir werden das jetzt sorgfältig prüfen. Und es wird in 3 Wochen auf dem nächsten Europäischen Rat aller Voraussicht nach dazu eine konkrete Entscheidung geben. Ich werde jeden Weg unterstützen, der es ermöglicht, russische Vermögenswerte zu nutzen, um der Ukraine weiter zu helfen und dafür zu sorgen, dass dieser Krieg möglichst bald zu einem Ende kommt. Ich gehe jedenfalls von Kopenhagen mit dem sicheren Gefühl, dass es eine sehr große Übereinstimmung in der Europäischen Union und auch in der Europäischen Politischen Gemeinschaft gibt, diesen Weg zu gehen. Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen.
Ja, Bundeskanzler Merz eben. Die Bundesregierung hat da übrigens einen Kurswechsel vollzogen. Lange war sie dagegen, auf das russische Geld zuzugreifen. Und jetzt macht Merz, wie gehört, ja sogar Tempo in der Frage. Der Grund ist relativ einfach. Die USA zahlen ja gar nichts mehr für die Ukraine und die Europäer brauchen irgendwie neue Geldquellen. Ja, denn auch hier bei uns drückt die wirtschaftliche Lage natürlich bekanntlicherweise.
Da aus gegebenem Anlass am Rande noch ein kleiner Fakt. Beim EPG-Treffen in Kopenhagen war übrigens auch Grönland mit dabei.
Ja,
nur Stichwort USA, Grönland, geostrategische Lage.
Richtig. Ja, da sieht man, ne, wozu dieses Forum da ist. Ne, der Grönlands Regierungschef war in Kopenhagen, wünscht sich mehr Nähe zur EU. Und eben genau wie du sagst, ne, geopolitische Interessen, die USA haben Ansprüche angemeldet. Ja, das alles sind eben Themen für dieses ganz große EPG-Forum.
Dann gehen wir jetzt nochmal zurück ins Inland. Gestern, da war es ja auch ein großes Thema bei uns, Drohnensichtungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern über ja sogenannter kritischer Infrastruktur. Was übersetzt in diesem Fall jetzt bedeutet, Bundeswehrstandorte, das UKSH, also das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel, dann Werften, die Marineschiffe bauen, allgemein auch Häfen, Industrieanlagen. Und in Kiel, da hat sich Innenministerin Sütterlin-Waag geäußert.
Genau, ne, das war ja schon gestern und das ist ein bisschen so wie bei den UFO-Sichtungen. Ja, einiges waren dann doch eher Lichter oder irgendwelche Flugzeuge. Einige Sichtungen haben sich aber auch eben nicht aufgeklärt. Und es hieß zwar auch gestern schon, es gebe keine akute Gefährdung, aber so richtig abgeräumt ist das Thema natürlich damit noch nicht. Und die Nachrichtenlage hat sich da auch ein bisschen weiterentwickelt. Heute hat sich die Bundeswehr in MacPom geäußert und hat gesagt, bei uns am Standort Sarnitz wurden keine Drohnen registriert, anders als es gestern eben berichtet wurde. Vom Marinekommando in Rostock gibt es noch keine Infos. Also ja, da ist man selber noch auf der Suche.
Dann bleiben wir in Schleswig-Holstein. Da wird ja ermittelt gegen 5 Russen, Seeleute auf einem Frachter, der festgesetzt wurde, weil von dort eben eine Spionagedrohne gestartet sein soll. Aber es gibt Neuigkeiten von der Scanlark.
Ja, so heißt das Schiff, ne? Und irgendwie keine guten Neuigkeiten. Fragwürdige Nummer, würde ich mal spontan sagen. Das Schiff ist weg. Ja, das lag wochenlang in Kiel. Es wurde ermittelt. Gestern Abend ist es dann ausgelaufen, eben wie gesagt, trotz der Ermittlungen gegen die 5 Russen. Du hast es erwähnt. Heute früh war es schon in der Nähe von Fehmarn unterwegs. Der Verdacht gegen diese Crewmitglieder war immerhin Agententätigkeit zu Sabotagezwecken. Sprich also im Fall der Scanlark dieses russischen Frachters, werfen Militärhäfen von oben abfotografieren und vermessen und dann alle Daten Richtung Kreml schicken. Also schon schwerwiegend.
Ja, und deswegen war das Schiff ja im August auch schon durchsucht und auch festgesetzt worden. Deswegen ein etwas jetzt seltsamer Ausgang dieser ganzen Geschichte.
Wenn es jetzt einfach sang- und klanglos ausläuft. Ne? Zumal, und das haben die Kollegen von ndr.de sehr schön aufgedröselt, man kann anhand der Scanlark so ein bisschen den Eindruck gewinnen eventuell, wie es zu den vielen mysteriösen Drohnensichtungen kommt und ja, wie da vielleicht vorgegangen wird.
18. August. Die Scanlark fährt über den Nordostseekanal in die Nähe des Fliegerhorsts Hohn, macht kurz fest und fährt wieder raus auf die Ostsee. 20. August. Die Scanlark liegt in der Kieler Bucht. In der Nähe fahren NATO-Schiffe und die schwedische Marine vorbei. 26. August. Von der Scanlark soll eine Drohne gestartet worden sein, um ein Marineschiff auszuspionieren. Auch 26. August. Die Scanlark nimmt Kurs auf Rotterdam. Anfang September. Die Scanlark fährt von Rotterdam bis nach Kaliningrad, dann zurück über die Ostsee Richtung Kiel. 7. September. Die Scanlark wird in Kiel-Holtenau von Spezialkräften gestoppt. Die Durchsuchung erhärtet den Spionageverdacht. Ermittlungen werden aufgenommen. Die Scanlark verlässt Kiel und ist erstmal weg.
Tja, wenn man das so hört, dann könnte man eine gewisse Methode da hinein interpretieren.
Ja, es gibt doch kleine Hinweise, dass das nicht alles Zufall ist, diese ganze Route. Danke nochmal an Kollegin Janine Artis, die das für uns vertont hat. Als Nachrichtenmensch möchte ich das mal einfach so stehen lassen, ja, dass es einen Verdacht gibt. Wir können das, wie gesagt, nicht belegen. Danke auch nochmal an die Online-Kollegen. Wer möchte, findet noch mehr auf ndr.de. Interessant ist auch, dass die Scanlark eben kein Einzelfall ist. Französische Soldaten haben einen Öltanker der sogenannten russischen Schattenflotte geentert. Das war gestern. Das Schiff soll an den ungeklärten Drohnenüberflügen über Dänemark beteiligt gewesen sein. Also wir sind immer noch im Großraum Ostsee. Kapitän und Steuermann wurden festgenommen. Die ganze Story von Julia Borutta aus Paris.
Zwei Besatzungsmitglieder des Öltankers befinden sich seit Samstag in Polizeigewahrsam. Sie sollen sich, laut dem zuständigen Marinepräfekten Vizeadmiral Benoît de Guibert, geweigert haben, den Anweisungen der französischen Marine Folge zu leisten. Außerdem hätten sie die Staatszugehörigkeit des Schiffes nicht zweifelsfrei nachweisen können, erklärte de Guibert am Mittwoch. Diese Schiffe stellen ein Risiko für die Seesicherheit dar. Sie sind meist mittelgroße Tanker alten Baudatums. Noch ist unklar, mit welchem Ziel und welcher Absicht der Tanker unterwegs war. Wurde er in Russland losgeschickt, um als Startplattform für die Drohnen auf Dänemark zu dienen? Belege gibt es für diese Annahme nicht. Präsident Macron sagte dem dänischen Sender TV2, es ist nicht an mir, diesen Zusammenhang herzustellen und ich bleibe vorsichtig. Aber ich denke, unsere Marine hat ihren Job gemacht, eine sehr wichtige Operation. Jetzt kümmert sich die Justiz darum. Laut der Zeitung Le Monde, die die Daten der Website Marine Traffic ausgewertet hat, befand sich der Tanker tatsächlich in dänischen Gewässern, als vor wenigen Tagen Drohnen den Flughafen von Kopenhagen und dänische Militärstützpunkte überflogen. Allerdings verkehren in diesem Gebiet häufig Hunderte von Schiffen mit russischem Öl. Fest steht, dass der Tanker in den letzten 3 Jahren mehrfach den Namen und über ein Dutzend Mal den Flaggenstaat gewechselt hat. Seine Identifikationsnummer ist nach Recherchen des ARD-Studios Paris auf der europäischen Sanktionsliste vermerkt. Präsident Macron sagte im dänischen TV-Sender, diese Sache ist der beste Beleg dafür, dass in der Nord- und Ostsee, im Atlantik und auch im Mittelmeer viele Schiffe verkehren, die Teil dieser Schattenflotte sind. Sie könnte bis zu 900 Schiffe umfassen, schätzt Marinepräfekt de Guibert. Die russische Schattenflotte umgeht Sanktionen und ist für die Europäer zu einem schwerwiegenden Sicherheitsproblem geworden. Seit Ende 2023 sind solche Schiffe mit Ziel oder Herkunft Russland immer wieder in Sabotageakte gegen Strom- und Telekommunikationskabel oder gegen Gasleitungen verwickelt.
Soweit Julia Borotta aus Paris.
Gab aber immerhin auch eine positive Meldung heute zum ganzen Ukraine-Verteidigungskomplex. Die Ukraine und Russland haben nach Angaben aus Moskau Kriegsgefangene ausgetauscht. Erst war von 185, später von mehreren hundert die Rede auf beiden Seiten. Dazu soll die Ukraine auch noch 20 Zivilisten freigelassen haben. Dieser Austausch gehört demnach zu den Vereinbarungen von Ende Juli in Istanbul.
Ja, und da merkt man mal wieder, reden oder so miteinander reden hilft.
Ja.
Gut, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich im Nahen Osten. Und da gab es ja eine, sagen wir, Konfrontation mit sehr langem Anlauf. Mhm. Heute früh war das unser Top-Thema, denn Israel stoppt eine Schiffsflotte mit Hilfsgütern für den Gazastreifen. Was gibt's da jetzt Neues?
Ja, hunderte Aktivisten wurden da festgesetzt, alle Schiffe gestoppt und mittlerweile auch abtransportiert. Das haben jetzt sowohl Israels Regierung als auch die beteiligten Hilfsorganisationen bestätigt. Wie immer im Nahostkonflikt gibt es große Unterschiede bei der Frage, ja, wie man diese ganze Aktion jetzt nach außen verkauft bzw. interpretiert. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv über Reaktionen.
Am Nachmittag sollen alle Schiffe außer eines zum Hafen nach Ashdod in Israel gebracht worden sein. Die Hamas-Sumut-Provokation ist vorbei, schreibt das Ministerium weiter. Keine der Yachten hatte Erfolg, in das Kriegsgebiet in Gaza einzudringen oder die aus israelischer Sicht rechtmäßige Seeblockade zu durchbrechen, so das Ministerium weiter. Alle Passagiere seien sicher und gesund und sollen nach Europa abgeschoben werden. Die Aktivisten, darunter auch Greta Thunberg, hatten vor ihrer Verhaftung die Aktion als Hilfsaktion bezeichnet. Man habe lediglich Hilfsgüter in den Gazastreifen liefern wollen und auf den Krieg aufmerksam machen wollen. Israel nennt es eine Provokation und hat den Aktivisten angeboten, die Hilfsgüter nach einer Sicherheitskontrolle in Israel nach Gaza zu bringen. Die Flottille hatte dies aber abgelehnt. Eine Anwältin der Protestler sagte der ARD, sie warte im Hafen von Ashdod darauf, mit den Festgenommenen sprechen zu können, bevor sie den Behörden übergeben werden. Sie sollen der Anwältin der Gruppe zufolge in Gefängnisse gebracht werden und Anfang kommender Woche abgeschoben werden. Die Verhaftung widerspreche internationalem Recht. Israel bestreitet das.
Reaktionen gab es auch außerhalb von Israel und nicht wenige. Weltweite Proteste, nicht alle groß, aber Unterstützer dieser sogenannten Hilfsflotte gingen in Rom, Neapel, Barcelona, Athen und auch anderen europäischen Städten auf die Straße, in etwas kleinerer Form sogar in Berlin und auch in Buenos Aires zum Beispiel in Argentinien. In Italien, da kocht das Thema am höchsten eigentlich, die Unterstützung für Gaza. Die größte Gewerkschaft ruft dafür morgen zu einem Generalstreik auf, aus Solidarität mit den hungernden Menschen im Kriegsgebiet Gazastreifen.
In Israel und selbstverständlich nicht nur da, da ist heute übrigens Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Das heißt, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Und leider müssen wir sagen, wird dieser Tag heute überschattet von einem Anschlag auf eine Synagoge in Manchester.
Ja, das ist der aktuelle Stand. Mindestens 2 Tote. Die britische Polizei spricht jetzt auch offiziell von einem Terroranschlag. Das ist unser Aufmacher natürlich in den Nachrichten schon den ganzen Nachmittag. Der britische Premier ist deswegen Starmer sofort aus Kopenhagen abgereist, um nach Manchester zu fahren. Alles dazu verlässlich bei uns im NDR-Infoprogramm online und natürlich auch bei der Tagesschau.
Stichwort Terror in Berlin. Da wurden gestern 3 Männer festgenommen und da gibt es den Verdacht, dass sie Anhänger der palästinensischen Terrororganisation Hamas sind und ein Attentat geplant haben.
Richtig, und zwar hier in Deutschland war eine große Nummer gestern in den Nachrichten. Mittlerweile wurde auch gegen alle 3 Haftbefehl erlassen. Also da scheint sich einiges bestätigt zu haben. Es soll Bezüge zur Hamas geben. Die Hamas selber sagt allerdings, wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun. Wir kämpfen hier gegen die Israelis. Besatzung. Wir kennen ja das Wording von denen und mit welchen Terrormitteln die das teilweise machen. Aber sie sagen, wir sind lokal begrenzt. Mit Anschlägen in Europa haben wir nicht viel zu tun. Das sagen auch die meisten Experten, die sich heute dazu geäußert haben, dass das schon überraschend wäre. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Recherche, NDR und WDR, ich habe es eben schon angedeutet, die sind an dem Fall dran. Und bei dem Bericht von Anna Klüspies geht es jetzt um die Frage, wo die Waffen dieser 3 Männer hergekommen sind.
Beim Zugriff der Antiterrorfahnder des Bundeskriminalamtes am Mittwoch wurden ein Sturmgewehr und eine Pistole sowie mehrere 100 Schuss Munition sichergestellt. Diese Waffen sollen sich 2 der Terrorverdächtigen laut Ermittlungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz offenbar über kriminelle Netzwerke in Schweden und Dänemark beschafft haben. Teilweise sollen sie dabei offenbar ein Kuriersystem über mehrere Länder hinweg genutzt haben. Am Donnerstagnachmittag sollte offenbar die Übergabe der Schusswaffen in Berlin-Moabit stattfinden. Die 3 vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen sollen laut Generalbundesanwalt Waffen für Mordanschläge auf jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland beschafft haben. Die Hamas bestreitet jegliche Verbindung zu den Männern. Sie habe keine Verbindung zu den in Deutschland festgenommenen Personen, erklärte die Gruppierung am Mittwoch im Gazastreifen. Die organisierte Kriminalität in Schweden und Dänemark ist ein seit Jahren größer werdendes Problem. Mit Bombenanschlägen und Schießereien bekämpfen sich verschiedene, meist migrantische Gruppen.
Der Bericht von Anna Klüspies aus Hamburg. An der Recherche beteiligt waren noch die Kollegen Florian Flade und Reiko Pinkert. Danke dafür.
Und das war's auch schon wieder mit Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war heute Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Dann bleibe ich beim Danke. Danke fürs Hören. Danke, Tarek.